Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit André Mumot.
Die Festivalsaison hat offiziell begonnen. Deshalb machen wir heute beim Heidelberger Stückemarkt Station, der wie immer aktuelle Produktionen eines Gastlandes eingeladen hat. China ist es diesmal. Und was die chinesischen Stücke zu bieten haben, erfahren wir heute. Auch beim Theatertreffen, das gestern eröffnet wurde, haben wir ein paar Stimmen eingefangen. Zum Rücktritt des Berliner Kultursenators Zhou Charlo zum Beispiel. Und in Neustrelitz wird dem 80. Jahrestag des Kriegsendes gedacht. Mit einer szenischen Collage zum 8. Mai. Das alles heute bei Rang 1. Schön, dass Sie dabei sind. Nächste Woche, am 8. Mai, jährt sich das Ende des Zweiten Weltkriegs zum 80. Mal. Ein besonderes Jubiläum in besonderen Zeiten. Heute sprechen wir über die Realität des Krieges und möglicher neuer Kriege, völlig anders als noch vor wenigen Jahren. Auch deshalb ist die Erinnerung an die Verheerungen des Zweiten Weltkriegs und an das Ende der Nazi-Diktatur womöglich so wichtig wie schon lange nicht mehr. Das Theater Neustrelitz bringt deshalb einen besonderen Abend auf eine besondere Bühne. Nach 1000 Jahren im Mai heißt die szenische Collage Über die Stunde Null. Entstanden ist sie bereits 1995 in Schwerin und die musikalische Leitung hatte damals und hat heute der Theatermusiker Thomas Möckel. Er ist jetzt bei Rang 1 zu Gast. Schönen guten Tag, Herr Möckel.
Guten Tag, Herr Mumot.
Ich habe es gerade gesagt, die Collage ist schon 1995 entstanden, geschrieben von Ute Frings und Nikolaus Merck, der damals Dramaturg in Schwerin war und später das Theaterportal Nachtkritik.de mitgegründet hat. Da habe auch ich ihn kennengelernt, als ich für Nachtkritik geschrieben habe. Nikolaus Merck hatte da einen ungeheuren Einfluss darauf, wie wir auch heute noch über Theater in Deutschland sprechen und schreiben und diskutieren. Er ist 2022 viel zu früh verstorben. Ist diese Neuproduktion vielleicht auch ein Weg, an diese ganz besondere Theaterpersönlichkeit zu erinnern?
Auf alle Fälle. Wir haben das zusammen entwickelt, also vor 30 Jahren, also mit Ute Frings und Nikolaus Merck. Und ich konnte wunderbar mit Nikolaus Merck erzählen, plaudern, diskutieren. Und es war eine sehr kreative gemeinsame Produktion, wenn ich mich zurückerinnere.
Können Sie noch sagen, was der Hauptantrieb schon damals war, dieses Thema anzugehen?
Na, der Jahrestag war vielleicht ein bisschen bedeutungsvoller, ist vielleicht falsch ausgedrückt, das waren 50 Jahre Kriegsende. Und wahrscheinlich war auch ein Hauptantrieb nach 5 Jahren zwischen Ost und West. Also das war ganz interessant mit den beiden. Ich komme ja aus dem Osten und die beiden aus einer anderen Sicht. Und das hat großen Spaß gemacht, das Thema anzugehen.
Es hat großen Spaß gemacht. Gab es denn da wirklich so stark unterschiedliche Blickpunkte auch auf das Kriegsende? Haben Sie das in Erinnerung, dass Sie da wirklich ganz unterschiedlich auch drüber diskutiert haben?
Na, ich glaube, wir haben da nicht unterschiedlich drüber diskutiert. Plus die gesellschaftliche Realität war ja eine andere im Osten. Dann mit Gründung der DDR und wo soll es hingehen? Also in der russischen Besatzungszone anders als in den westlichen Besatzungszonen. Also wir Macher haben da jetzt nicht kontrovers diskutiert. Dafür war Nico Merck und Ute Frings einfach viel zu klug und gebildet oder wissend, ne? Dass wir gemeinsam das angegangen sind.
Was sind denn das für Texte und was sind es auch für Lieder, für musikalische Stücke, die da aufgeführt werden?
Es sind Texte querbeet, also von Katzen-Nelson und bearbeitet von Wolf Biermann oder wie heißt es, Inge Deutschkron, fällt mir jetzt aus dem Stand ein. Berichte, Briefe, persönliche Erlebnisse aus der Zeit vor dem Krieg, nach dem Krieg. Und was die Musik jetzt angeht, was wurde vor dem Kriegsende gesungen an Durchhalteparolen, an ideologisch gefärbten, zum Teil Schlagern. Und nach 1945 war das natürlich eine ganz andere Situation. Wir benutzen ein paar Lieder. Es gibt einen berühmten Band von Hans Eisler und Johannes R. Becher. Die haben gesagt, nach 1945, wir brauchen neue Volkslieder. Wie können wir einen neuen Geist aufbauen? Was müssen wir neu denken? Was sollten wir neu denken?
Wie aktuell klingen denn diese Lieder heute für Sie, wenn Sie da jetzt rangehen? Also auch vielleicht nochmal mit dem Abstand der letzten 30 Jahre, wenn Sie das Material jetzt neu vor sich sehen?
Tja, das ist das Frappierende, dass 30 Jahre später das eigentlich genau nicht anders aussieht als 1995. Uns ging es damals oder auch wie heute jetzt in der aktuellen Inszenierung eigentlich ganz, wie es den Leuten persönlich, einzelnen Menschen ging. Also wir wollen jetzt keine Geschichtsstunden abhalten, sondern wie fühlen sich Menschen vor so einem großen Kriegsende, vor so einem Zusammenbruch ihres ehemaligen Lebens? Oder wie fühlen sie sich danach? Wo soll es hingehen? Ganz persönliche Schicksale, denke ich, erreichen die Menschen am besten oder machen am betroffensten. Und das ist vor 30 Jahren nicht anders als jetzt.
Gibt es denn da für Sie auch so einzelne Passagen oder einzelne Schicksale, die Sie ganz besonders betroffen machen, die Ihnen auch wirklich besonders unter die Haut gehen?
Na, eine ganz betroffen machende Geschichte ist, wie jemand aus Kriegsgefangenschaft zurückkommt zu seiner Frau, zu seinen Kindern, die er gar nicht im Heranwachsen gesehen hat. Die Frau erkennt ihn nicht. An der Tür steht der Name des Bruders des Mannes und es stellt sich heraus, dass er für tot erklärt worden ist. Und der Mann dreht sich dann irgendwann um und sagt, na gut, dann bin ich halt tot, wenn es auf dem Zettel steht. Das sind Schicksale, ja, die sind ganz schlimm.
Die Collage wird an einem ganz besonderen Ort aufgeführt, in der historischen Nervenheilanstalt Domjüch. Wie ist es denn zu dieser Ortswahl gekommen?
Ich bin ja jetzt hier auch Gast in Neustrelitz und habe das jetzt gerade erst auch mitgekriegt oder die Überlegungen jetzt der Theaterleitung, das dort zu machen. Das ist schon sinnvoll. Eine historische Nervenheilanstalt, die wurde 1900 rum gebaut und war ganz fortschrittlich eigentlich, auch in der Forschung, was Nervenkrankheiten, psychische Krankheiten anging. Also mit einem guten Vorsatz, wunderbar gelegen an einem schönen See mitten im Wald. Und wenn ich mir die Architektur dort angucke, die haben damals keine Kosten und Mühen gescheut. Das nimmt natürlich einen ganz anderen Verlauf ab 1933. Und die hat da auch eine zentrale, diese Nervenheilanstalt, eine zentrale Stelle eingenommen in der Aktion T, wo Euthanasieverbrechen begangen sind. Und kurze Zeit darauf, später 1945, hatte dieses Gelände die russische Armee besetzt und wahrscheinlich in der Gegend auch Raketen stationiert und unter Umständen auch mit Atomsprengköpfen. Das ist eine vielgestaltige und komische, in Anführungsstrichen, Geschichte, was diesen Ort angeht. Also der ist doch im großen Teil beklemmend, was da passiert ist.
Wird dem Abend natürlich dann auch eine besondere beklemmende Atmosphäre wahrscheinlich geben. Ich habe es anfangs erwähnt, wir haben heute den Eindruck, uns wieder in einer Vorkriegssituation zu befinden, hier auch in Deutschland. Es wird auch viel über Wehrtüchtigkeit gesprochen. Wie schauen Sie darauf, gerade wenn Sie an so einem Projekt arbeiten? Haben Sie das Gefühl, oh, da könnte jetzt tatsächlich wieder eine ähnliche Situation entstehen?
Ich glaube, diese persönlichen Schicksale um Kriegsende, vor Kriegsende, nach Kriegsende, Perspektive oder Vergangenheitsbewältigung, das sich anzuschauen, ob das nun 45 passiert ist, aber ich glaube, das sind Einzelschicksale, menschliche Schicksale, die heute sicherlich in der Ukraine passieren, die auch im Gazastreifen passieren oder in anderen Regionen, was uns heute jetzt politisch bewegt. Das bleibt dem Zuschauer, denke ich, zum Denken. Wir haben uns auch gesagt, wir werten ja nicht. Wir erzählen wirklich aus der Zeit ganz persönliche Sachen. Und das hoffe ich und hoffen wir doch, dass es in den Köpfen der Zuschauer und Zuhörer passiert, angestoßen wird damit. Mit dem Thema umzugehen.
Also das ist das, was Sie sich vom Publikum wünschen, dass die aus diesem Abend rausgehen und über diese konkreten Schicksale auch nochmal ganz anders nachdenken können.
Genau, ja. Und das berührt uns dann eigentlich ganz automatisch in der jetzigen Zeit. Wie grässlich Menschen miteinander umgehen, so ganz simpel ausgedrückt.
Thomas Möckel, ganz herzlichen Dank. Nach 1000 Jahren im Mai hat am 8. Mai Premiere in der historischen Nervenheilanstalt Domjüch. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Langsam steigen die frühlingshaften Temperaturen und wie immer Anfang Mai findet der Heidelberger Stückemarkt statt, eines der wichtigsten Festivals für die deutschsprachige Gegenwartsdramatik. Da gehört immer auch der Blick über den Tellerrand hinzu. Ein Gastland zeigt seine neuesten Produktionen. In diesem Jahr ist es China. Und was es dort zu entdecken gibt, hat sich Marie-Dominique Wetzel für uns angeschaut.
Mitten auf der Probebühne des Heidelberger Theaters ist ein langer Tisch aufgebaut. Eine chinesische Schauspielerin platziert darauf sorgfältig Messer und Schüsseln. Geprobt wird für die Performance Ein gutes Jahr, erster Akt. Entwickelt hat sie der junge Theatermacher Xu Hongchang, der auch Regie führt. Xu Hongchang überlegt lange, bevor er vorsichtig erklärt, worum es in seiner Performance geht.
Es geht um einen Familienkonflikt zwischen einer Mutter, ihrer Tochter und ihrem Sohn. Die Mutter kann nicht verstehen, was mit ihren Kindern los ist. Sie wünscht sich Harmonie in der Familie und denkt, dass es den Kindern gut gehen müsste, weil alle genug zu essen haben. Sie musste früher als Kind hungern. Aber ihrem Sohn und ihrer Tochter reicht es nicht, genug zu essen zu haben. Die Kinder sind depressiv, haben keinen Appetit, verweigern das Essen und das Gespräch.
Im Rahmen der Performance wird für das Publikum gekocht und anschließend sind alle zum gemeinsamen Essen eingeladen. Aber wenn man sieht, mit welcher Aggressivität die Spielerinnen Fleisch hacken, kann man ahnen, was auch hier alles unausgesprochen bleibt. Ihren Frust kann die Tochter jedenfalls nur in einem Monolog andeuten. Diese Performance konnte Xu Hongchang bisher nur in privatem Rahmen vor und mit seinen Freunden aufführen. Sein Geld verdient er mit Kompositionen für Werbespots als Nachhilfelehrer und Wahrsager. Die junge Dramatikerin Chu Xia kann inzwischen von ihren Stücken leben. Sie schreibt schon seit 10 Jahren für Musicals, Opern und Sprechtheater. Seit einiger Zeit beschäftigt sie sich mit dem traditionellen chinesischen Schattenspiel.
Ich habe viel über das Schattentheater recherchiert, über die Geschichten, die Technik, die Figuren und Spieler. Ich versuche schon seit vielen Jahren, neue Formen von Theater zu entwickeln, basierend auf den traditionellen Formen des Schattenspiels, aber auch der sogenannten Peking-Oper. Oft verwende ich alte Geschichten und Mythen und verknüpfe sie mit zeitgenössischen Fragestellungen.
Current issues. Mit ihrem neuesten Text Schattenfangen ist sie jetzt zum Heidelberger Stückemarkt eingeladen. Darin geht es um ein fiktives Reich, in dem der König seine Untergebenen zwingt, für ihn Schatten zu fangen. Als aber ein Puppenspieler hinter sein dunkles Geheimnis kommt, scheint das ganze Machtgefüge zu zerbrechen. Geschichten in längst vergangene Zeiten zu versetzen oder alte Mythen als Basis zu nehmen, sind beliebte Strategien, um aktuelle Probleme indirekt anzusprechen, erklärt Ulrike Süher. Die Autorin reist seit vielen Jahren immer wieder nach China und hat den Heidelberger Stückemarkt als Kuratorin beraten.
Generell werden, ähnlich wie wir das ja auch noch kennen, zum Beispiel aus der Zeit der DDR, werden relativ häufig so historische Stoffe genommen, von denen man in China wirklich teilweise auch noch voraussetzen kann, dass das Publikum sie kennt, sei es aus der eigenen Schulzeit oder einfach, weil man diese Stoffe schon in verschiedener Aufbereitung gesehen hat. Und auf Basis dieser gemeinsam bekannten Texte wird sozusagen eine moderne Lesart generiert. Das ist was, was man, glaube ich, sagen kann, was relativ viel passiert.
Solche Stücke werden vor allem von freien Bühnen gezeigt. Sie bekommen keinerlei finanzielle Unterstützung und werden von Theaterschaffenden meist in Eigenregie geführt. Oft existieren sie nur kurz für einzelne Projekte. Neben den großen staatlichen Theatern gibt es aber auch immer mehr private, kommerzielle Bühnen, allerdings vor allem in den großen Städten. Die setzen besonders gerne Musicals aufs Programm oder moderne Bestseller. Denn die locken erstens viel Publikum an und zweitens haben sie die Zensur schon passiert, erklärt Ulrike Süher.
Kommerzielles Theater kann auch funktionieren und das muss auch nicht unbedingt deswegen inhaltlich schlecht sein.
Besonders in Hongkong arbeiten viele junge TheatermacherInnen mit Formen des dokumentarischen Theaters. Auch die beiden Autorinnen Chu Qi und Hu Shi, die als Stipendiatinnen zum Heidelberger Stückemarkt eingeladen wurden. Sie haben sich schon während ihres Studiums in Taiwan zusammengetan und dann die freie Theatergruppe The Sleepless Ensemble gegründet. Ihr erstes Dokumentartheaterstück hieß »Ich und mein persönliches Wörterbuch«. Es gibt in China ein offizielles Wörterbuch der Hochsprache, das alle zu Hause im Regal stehen haben und von dem ständig aktualisierte Ausgaben herausgegeben werden. Und das sagt viel über die Veränderungen in der Gesellschaft aus. Deswegen haben wir Menschen verschiedenen Alters gefragt, was in ihrem Wörterbuch steht, und haben mit ihnen über diese Definitionen gesprochen. Zum Beispiel das Wort »Ich«. Früher stand da, dass der Einzelne nicht so wichtig sei, dass vor allem das Kollektiv zähle. Jetzt geht es mehr um Selbstoptimierung. Die beiden jungen Autorinnen sprühen nur so vor Ideen für neue Stücke. Und sie interessieren sich brennend dafür, wie hier in Deutschland an den Theatern gearbeitet wird und wie neue Stücke entstehen. Während ihres Aufenthalts beim Heidelberger Stückemarkt haben sie sich jede Inszenierung angesehen. Genau so entstehe interkultureller Dialog, betont Ulrike Süher, der gerade mit einem Land wie China, wo viele andere Kommunikationskanäle verschlossen sind, so wichtig sei.
Das gefällt mir jetzt schon sehr gut zu sehen, einfach auch wie die eingeladenen GastkünstlerInnen sich jetzt hier durch Heidelberg bewegen und mit den Leuten in Kontakt kommen. Und man sieht, die sind überhaupt nicht verschlossen, sondern sehr offen, und das freut mich wirklich sehr.
Marie-Dominique Wetzel über das Gastland China beim Heidelberger Stückemarkt, der endet morgen. Gerade angefangen hat dagegen gestern das Berliner Theatertreffen, die große Leistungsschau der 10 bemerkenswerten Inszenierungen des vergangenen Jahres. Wir haben gestern hier in unserem Kulturmagazin Fazit live vom Eröffnungsabend berichtet und mit Festivalleiterin Nora Hertlein-Hall darüber gesprochen, ob man die massiven Kürzungen in den Kulturetats beim Theatertreffen schon bemerken kann.
Wir sind als Theatertreffen ja nicht in einer Bubble, sondern wir arbeiten mit Partnerinnen und Partnern. Wir, also per se, per System, laden andere Häuser hierher ein. Und die, die das schon jetzt zu spüren bekommen haben, natürlich auch die Berliner, aber es ist ja nicht nur Berlin, was momentan um die Finanzierung fürchtet. Man spürt einfach, dass ein bisschen mehr Angst auch umgeht. Man kann weniger leichtfertig Absprachen machen. Man kann, oder leichtfertig macht es eh keiner, muss ich mich korrigieren, weniger, wie soll man sagen, zuversichtlich Absprachen machen. Und es geht einfach überall so ein bisschen Der doppelte Boden immer mit. Man muss damit rechnen, was ist denn der Plan B, wenn es nicht klappt, wenn das Geld nicht kommt, wenn irgendetwas zu teuer wird oder so. Das ist auf jeden Fall überall da.
Das sagte Nora Hertlein-Hall, die Leiterin des Theatertreffens. Und dann gab es ja gestern auch noch den Rücktritt von Berlins Kultursenator Joe Czarlo. Der sagte zur Begründung, Zitat, die nun geplanten weiteren Kürzungen greifen zu tief in bestehende Planungen und Zielsetzungen ein, verändern zentrale fachliche Voraussetzungen und führen so zur drohenden Schließung von bundesweit bekannten Kultureinrichtungen. Vor der Eröffnungspremiere des Theatertreffens konnte ich Schauspieler Ulrich Mattes im Haus der Berliner Festspiele fragen, was er davon hält.
Naja, ich muss gestehen, dass mich der Rücktritt in der Form einigermaßen konsterniert hat. Der freundliche, charmante Joe Czarlo hat ja die Maßnahmen, die völlig überzogenen Maßnahmen, lange Zeit in einer Weise verteidigt, dass uns allen berlinweit sozusagen die Ohren geschlackert haben vor Entsetzen und vor Verzweiflung. Auch angesichts der Tatsache, dass nun ausgerechnet der Mensch, der sich eigentlich schützend vor die Kultur stellen müsste, mindestens so scharf ist wie sein Kollege vom Finanzressort Stefan Evers, und dass er jetzt seinen Rücktritt sozusagen mit Krokodilstränen benetzt, indem er sagt, ja Kinder, so geht's ja nicht, das kann man doch nicht machen, das finde ich geradezu absurd, weil dazu hätte er ein halbes Jahr Zeit gehabt, zu kämpfen für die Kultur und den verantwortlichen Menschen begreiflich zu machen, warum diese Art von Rasenmähermethode nicht nur für Berlin nicht gut ist, sondern einzelne Häuser tatsächlich dazu bringen wird, also wenn nicht gar geschlossen, doch zumindest wesentlich an Strahlkraft und an Produktivität einzubüßen. Insofern begrüße ich diesen Rücktritt. Seine Formulierung finde ich, vorsichtig gesagt, kurios.
Ulrich Mattes über den Rücktritt von Joe Czarlo. Mehr vom Theatertreffen können Sie nachhören in unserer gestrigen Fazit-Sondersendung. Die finden Sie in der Deutschlandfunk-App oder bei deutschlandfunkkultur.de. Und nächste Woche schauen wir auch hier in Rang 1 nochmal beim Theatertreffen vorbei. Das war's für heute bei Rang 1 mit André Mumort. Hier geht's jetzt weiter mit dem Filmmagazin Vollbild. Ich danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Samstag. Machen Sie's gut.